Hier ist sie nun, die erste Episode von Engagement on Air, ein Podcast über Flucht, Migration und Mitmenschlichkeit. Mein Name ist Dennis Pichrusi und ich bin ein bisschen aufgeregt. So, hier ist sie nun, unsere erste Podcast-Episode. Engagement on Air ist der Titel und wir wollen mit verschiedenen Menschen ins Gespräch kommen über die Themen Flucht, Migration und Mitmenschlichkeit, was auch in Klammern der Untertitel des Podcasts ist. Jetzt ist es 5 Jahre her, dass viele, viele Menschen aus unterschiedlichen Teilen der Welt aus auch ganz unterschiedlichen Gründen zu uns gekommen sind, was etwas gemacht hat mit unserer Gesellschaft, im Positiven wie auch im Negativen. Die Bundeskanzlerin hat damals ihre berühmten Worte gesagt, wir schaffen das. Und 5 Jahre danach haben wir einiges geschafft, aber bestimmt nicht alles. Denn Integration ist ein langwieriger Prozess, der nicht nur, in Anführungsstrichen, das Lernen einer Sprache beinhaltet, was sicherlich schwer genug ist, insbesondere wenn es um Deutsch geht. Unser Podcast soll nun dabei helfen oder möchte dabei helfen, ein Verständnis für die Hintergründe von Flucht und Migration zu entwickeln. Und hierzu wollen wir einfach die Themen in seiner ganzen Bandbreite beleuchten. Wer sind eigentlich die Menschen, die zu uns kommen? Warum haben sie ihre Heimat verlassen? Wer sind die Menschen im Haupt- und Ehrenamt, die Geflüchtete unterstützen? Welches sind die rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen, die mit Migration im Zusammenhang stehen? Wie funktioniert eigentlich Integration im Alltag? Welche Schwierigkeiten treten dabei auf? Aber unser Podcast möchte auch Vielfalt sichtbar machen und zeigen, wie bunt die Welt ist, wie bunt der Landkreis und auch Oranienburg ist. Wir möchten zeigen, was wir von Menschen aus unterschiedlichsten Kulturkreisen lernen können. Und das ist sicherlich eine ganze Menge. Das sei es erstmal gewesen als eine kleine Einführung zu dem, warum machen wir das. Und um jetzt hier keine Selbstgespräche zu führen, lade ich mir immer jemanden ein, mit dem ich dann über dies und das spreche. Und zu Gast haben wir heute in unserer Premierenfolge Ulrike Feldner. Und sie ist seit August dieses Jahres die neue erste Vorsitzende von Willkommen in Oranienburg. Und was sie da so macht, das erzählt sie uns gleich selbst. Auf geht's! Mir und uns ist jetzt per Skype zugeschaltet unsere erste Vorsitzende Ulrike Feldner. Und wir sagen erstmal Hallo Uli.
Hallo Dennis, hallo liebe Zuhörer.
Wir wollen heute ein bisschen was über dich erfahren. Wir wollen aber auch erfahren, was eine erste Vorsitzende so den ganzen Tag macht. Und wir wollen natürlich vielleicht vorab ein bisschen über das sprechen, was eigentlich ein VIO so den ganzen Tag macht. Oder vielleicht erstmal vorab gefragt, was ist eigentlich ein VIO?
Ja, ein VIO ist ein toller kleiner Verein, der sich am 2. November 2015 gegründet hat. Und aus der Initiative Willkommen in Oranienburg hervorgegangen ist. Wir heißen auch immer noch Willkommen in Oranienburg, daher die kleine Abkürzung. Die Initiative hat sich damals gegründet, als bekannt gegeben wurde, dass geflüchtete Menschen auch bei uns in Oranienburg, beziehungsweise genauer gesagt in Lehnitz, zu uns kommen und dort in einer Unterkunft untergebracht werden.
Mhm. Mhm. Ja. Fertig. Ja, wir müssen sagen, das ist unser erster Podcast, deswegen müssen wir das noch ein bisschen üben, das mit der Frage und Antwort, aber ich denke, für den Anfang machen wir das schon ganz gut. Nee, wunderbar, dann haben wir doch ein bisschen erstmal den Hintergrund geschaffen. Also VIO ist Willkommen in Oranienburg und weil das so lang ist, nutzen wir eben diese kleine Abkürzung VIO. Vielleicht kannst du, Uli, uns einfach mal erzählen, jetzt ist ja VIO schon ein paar Jahre alt und auch wenn wir die Initiativzeit damit zurechnen, dann sind das glaube ich schon, ich glaube 7 Jahre, 8 Jahre? Ich glaube 7 Jahre sind es, oder? 5 Jahre Verein plus 2 Jahre.
6.
6 Jahre?
Hm?
Stimmt, ach ja, stimmt, also, 2014,
genau.
15 gegründet. Genau, vielleicht können wir ja einfach mal ein bisschen auf die 5 oder 6 Jahre der Vereins- und Initiativgeschichte zurückgucken und vielleicht einfach mal ein bisschen berichten, was wir so gemacht haben, was wir vielleicht auch erreicht haben oder was wir vielleicht auch nicht erreicht haben.
Ding. Entschuldigung. Ja, das können wir gerne machen.
Ist jemand eingeschlafen und auf den Teller gerutscht oder so, auf den Teller gefallen mit dem Gesicht?
Genau, die Zwischenmoderation, die war mir zu lang.
In Ordnung, ja.
Nein, also wie gesagt, die Initiative hat sich 2014 gegründet und der Verein dann ein Jahr später. Wir hätten also in diesem Jahr unsere große 5-Jahres-Geburtstagsfeier gehabt und auch gerne gefeiert, konnten das aber leider nicht. Ja, auf jeden Fall hat sich der Verein oder die Initiative ja mit einer bestimmten Zielstellung gegründet. Und zwar haben sich die Leute damals unter anderem gedacht, dass wenn Menschen ihr Zuhause verloren haben, ihre Heimat hinter sich lassen mussten, ihre Freunde, Familien und in eine ungewisse Zukunft gehen und am anderen Ende der Welt letztendlich komplett neu anfangen, dann wäre es doch schön, wenn es dort, wo sie neu ankommen, auch Leute gibt, die sie, ja, die sie einfach willkommen heißen, die ihnen zeigen, was es in ihrer neuen Heimat alles gibt, welche Möglichkeiten sie haben und die sie einfach nicht allein lassen. Das ist sozusagen dieser Grundgedanke gewesen und daraus ist dann auch das, ja, diese Aufgabe, die sich eben alle, die bei uns ehrenamtlich aktiv sind, gestellt haben, dass man nicht nur den Menschen das Gefühl gibt, dass sie hier willkommen sind, sondern dass man eben auch versucht, den Spagat zu schaffen zwischen den alteingesessenen Oranienburgern und den Geflüchteten, die eben zu uns kommen und im zwischenmenschlichen Bereich eben ein respektvolles Miteinander zu schaffen.
Ein
Ja, und
schönes
aus.
Ziel.
Ja, und auch nicht immer leicht zu erreichen, ne? Aber ja, es gibt dann noch eben noch eine andere Ebene, und zwar ja, hat sich irgendwie auch gezeigt, dass es genauso wichtig ist, also nicht nur den Menschen beim Ankommen zu helfen, sondern ihnen eben auch eine Art von gesellschaftlicher Teilhabe zu ermöglichen. Da muss ich ja vorstellen, man kommt hierher, man spricht die Sprache logischerweise noch nicht. Deutsch ist auch nicht die leichteste Sprache zum Lernen. Man weiß nicht, wie die Sachen hier funktionieren. Die Kultur ist anders, die Gesellschaft ist anders strukturiert, Sachen funktionieren anders, Verwaltung etc. Dass wir da einfach auch versucht haben, Angebote zu schaffen, um den Menschen ganz im Alltag eben ganz aktiv auch zu helfen und sie eben zu unterstützen. Und ihnen auch so ein bisschen die Infrastruktur, die hier bei uns eben herrscht und ne, an die man sich irgendwie erstmal, in die man sich erstmal reinfriemeln muss, sie darüber so ein bisschen zu informieren. Und die andere Ebene ist eben
Vielleicht
aber auch,
eine Zwischenfrage. Wenn man jetzt,
ja.
ich meine, jetzt kommen unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Ländern, die sprechen unterschiedliche Sprachen. Wie macht
Ja.
man das dann in der Praxis? Also normalerweise, ich muss ja erstmal erfahren, da ist jemand neu hinzugekommen, ich muss wissen, wo der ist, ich muss vielleicht wissen, welche Sprache spricht der. Also wie ist das konkret abgelaufen, dass jetzt ein Ehrenamtler oder jemand, der vielleicht auch hauptamtlich in dem Bereich arbeitet, wie kommt da eins zum anderen? Kannst du das vielleicht noch ein bisschen erklären?
Meinst du jetzt, wie die Ehrenamtlichen den Weg dahin gefunden haben, oder meinst du, wie die Ehrenamtlichen und die Geflüchteten zueinander gefunden
Genau,
haben?
wie man da zueinander gekommen ist. Und auch sich sprachlich verständigt hat, weil das ist ja letztlich auch eine schwierige Aufgabe. Ich glaube, die wenigsten von uns können mal eben schnell ihre Arabischkenntnisse abrufen oder Persisch oder welche Sprachen auch immer da so gefragt werden. Und das insofern, ich frage mich das eben auch bei Deutschkursen. Ja, wie kann ich Menschen unterrichten, deren Sprache ich vielleicht gar nicht spreche? Und insofern wäre das nochmal interessant zu erklären, wie das früher funktioniert hat, welche Instrumente wir vielleicht genutzt haben, um da auf die Menschen zuzugehen und wie wir es vielleicht auch heute machen.
Also ja, ganz am Anfang natürlich, da hast du recht, ist das ein bisschen schwierig, ne, wenn man die jeweilige Sprache des anderen nicht kann. Allerdings hat sich auch schnell gezeigt, dass unheimlich viele Geflüchtete auf ganz unterschiedlichen Niveaus, genauso wie es bei uns Deutschen eben auch ist, ganz pragmatisch gesagt Englisch können. Und sich, das wurde, ja, konnte man sich darüber und zusätzlich natürlich auch noch mit Hand und Fuß irgendwie verständigen. Nicht selten werden eben Tools wie Google-Übersetzer oder sowas genutzt, obwohl wir natürlich alle wissen, dass das für, ja, weiß ich nicht, offizielle Übersetzungen nicht unbedingt so sinnvoll ist. Aber fürs Zwischenmenschliche hat das letztendlich irgendwo ausgereicht und auch ausreichen müssen, weil es nicht so war, dass jetzt in den Unterkünften Übersetzer zur Verfügung standen. Ne? Das gab es nicht. Und es war damals auch noch nicht so, dass man jetzt irgendwie beim Land Brandenburg anrufen konnte und einen Übersetzer bestellen konnte. So eine Strukturen haben sich dann irgendwie entwickelt und sind dann auch in den Städten angekommen. Das war damals aber, das stimmt, sehr schwierig und hat die einzelnen Leute auch vor Herausforderungen gestellt, das ist richtig. Aber man hat auch da gemerkt, dass die Leute oder hat relativ schnell mitbekommen, dass es eben welche gibt, die auf beiden Seiten sehr, sehr gut eben auch Englisch sprechen konnten oder sich so verständigt haben. Und das war dann wie so ein Selbstläufer, ne? Der eine hilft dem anderen oder der eine weiß was, was der andere nicht weiß. Und ja.
Eine wachsende Community sozusagen.
Richtig, ja, ja. Richtig.
Kommen wir vielleicht nochmal auf VIU zurück, als Verein, vor 5 Jahren gegründet. Kannst du nochmal ein paar Projekte vielleicht beschreiben, die wir so in den letzten Jahren realisiert haben? Vielleicht auch Projektideen, die es gab, aber vielleicht auch nicht umgesetzt werden konnten. Was ist da so passiert?
Ja, also wir können ja mal mit dem anfangen, was wir aktuell so gemacht haben in diesem Jahr. Wie gesagt, ich hatte schon erwähnt, dass wir in diesem Jahr eigentlich unseren 5-jährigen Geburtstag hatten und eine kleine Geburtstagsfeier oder eine große Geburtstagsfeier geplant hatten. Aus bekannten Gründen ging das leider nicht.
Da müssen wir noch ein Geburtstagslied singen, glaube ich, am Ende des Podcasts.
Ja, das können wir gerne machen. wir hatten waren in diesem Jahr vor neue Herausforderungen gestellt, weil eben wegen Corona auch die Unterkunft in Lenitz unter Quarantäne stand. Es gab nicht genug Masken, es gab nicht genug Hygienemittel, es gab keine wirklich organisierte Einkaufshilfe vom Landkreis, sodass das alles in Eigenregie mehr oder weniger in Zusammenarbeit mit den Geflüchteten in und außerhalb der Unterkunft und unserem Verein irgendwie realisiert wurde. Und daraus entstanden ist letztendlich ein Projekt, was viele andere Willkommensvereine auch gemacht haben, nämlich das sogenannte Maskenprojekt. Ich hatte das bei Facebook gesehen, dass Maike Kulgemeier, jetzt Maike Burchardt, eine Nähgruppe ins Leben gerufen hat, auch eine ehrenamtliche, um eben Masken zu nähen aufgrund der Mangelsituation, um damit Privatpersonen, aber auch Arztpraxen und so weiter auszustatten. Und wir sind dann letztendlich zueinander gekommen und haben dann uns überlegt, es wäre doch auch eine wirklich gute Idee, wenn wir die Sammelunterkunft, wenn wir die Menschen dort auch mit Masken ausstatten. Denn in so einer Unterkunft, wo mindestens 4 Personen in einem Zimmer leben, man sich die Küche und auch die Baderäume teilt, war von Abstand, konnte man da nicht reden, kann man da nicht einhalten, dann wären ja wenigstens Mundschutze ein kleiner Schritt. Das haben wir gemacht,
ja.
Haben dafür auch Fördermittel vom Land Brandenburg bekommen.
Das wäre jetzt auch noch eine Frage gewesen, ne? Woher kommen eigentlich die Gelder? Also machen das die Ehrenamtler selbst? Greifen die in die eigene Tasche oder kann man sich da eben auch anders behelfen? Oder gibt es vielleicht auch Spenden, die da gemacht wurden, um das Projekt voranzubringen?
Also in diesem konkreten Fall war es so, dass wir eine ungeheuer große Spendenbereitschaft hatten von Mitgliedern, aber auch von Nichtmitgliedern, die darüber oder die darauf aufmerksam wurden. Und das war unheimlich, was die Leute da gespendet haben und auch bereit waren, Sachen zu verteilen oder also auch Sachspenden zu liefern. Ne? Einige Leute haben gesagt, ich kann vielleicht jetzt finanziell nicht spenden, weil es mir vielleicht auch gerade, weil es gerade nicht so gut ist. Aber ich habe noch Baumwollstoff zu Hause, den könnt ihr benutzen, haben sie uns das vorbeigebracht. Also das war richtig toll, da waren wir echt überwältigt. Und was man für alle Projekte generell sagen kann, ist, dass wir dann eben im Vorstand Fördergelder oder Fördermittel beantragen bei verschiedenen Stellen, beim Landkreis, beim Land Brandenburg, bei der Stadt, um jetzt nur mal so 3 zu nennen. Da haben wir bisher also eigentlich immer sehr gute Erfahrungen gemacht. Die werden dann beantragt. Man muss das Projekt, was man vorhat, beschreiben. Man muss natürlich sagen, was möchte man damit erreichen? Wie soll das durchgeführt werden? Da muss man eine kleine Kalkulation erstellen. Man muss ja sagen, wie viel Geld man braucht und das kann man dann beantragen. Ja, und dann wartet man, ob das genehmigt wird oder nicht, ruft die Mittel ab und dann geht's ans los. Geld ausgeben.
Ja, genau. Das macht dann am meisten Spaß wahrscheinlich.
Richtig.
Ja, vielleicht nochmal, kannst du noch ein paar andere Projekte vielleicht aufzählen, die wir so in den letzten 5 Jahren quasi gewuppt haben?
Ja, na klar. Ein kleines Highlight noch aus diesem Jahr oder ein großes Highlight war, dass wir eine Theatergruppe nach Oranienburg geholt haben, die durch das ganze Land getourt sind. Das sind 2 Männer aus dem Raum, so aus Stuttgart, und die sind 2 Schauspieler, die wirklich buchstäblich durch ganz Deutschland gefahren sind und ihre Theaterstücke dort aufführen. Die haben alles selber gebaut und passen sich dann immer so ein bisschen an die jeweilige Bühnensituation an.
Ich kann hier nochmal die Namen reinrufen. Lukas Ulrich und Till Florian Beierbach.
Beierbach,
also,
genau.
Wirklich. Ja, super. Eine sehr gute Vorstellung. Haben da auch ein Hörspiel draus gemacht, ja.
Richtig, genau. Das Stück, was sie bei uns gespielt haben, heißt Nach Europa und greift eben genau die Flüchtlingsthematik auf. Das war richtig toll. Da hatten wir Schulveranstaltungen in der Nikolaikirche hier in Oranienburg, aber auch eine Abendveranstaltung. Ja, dann konnten wir heute, hat unsere Schatzmeisterin Yvonne die frisch gedruckten Kochbücher verteilt. Wir hatten nämlich 2017 ein ganz tolles Projekt mit der Stadt Oranienburg, und zwar ein internationales Kochprojekt. Da haben also alteingesessene Familien, unter anderem die Familie des Bürgermeisters und Yvonnes Familie auch, und aber auch geflüchtete Familien gemeinsam gekocht. Also jeder hat aus seinem Land eben so typische Gerichte gekocht, Vorspeise, Hauptspeise, Dessert, und hat dazu noch ein paar Geschichten erzählt. Und all das ist in einem Kochbuch jetzt zusammengefasst. Ja, waren wir sehr stolz darauf, dass das Projekt jetzt auch irgendwie dann abgeschlossen werden konnte und die Teilnehmenden alle jetzt ihr Büchlein in den Händen halten.
Kann man dieses Büchlein denn noch irgendwo bekommen? Also falls jetzt jemand Interesse hat, was kann der machen, um an dieses Buch zu kommen?
Der kann sich bei uns melden. Entweder wir haben eine Facebook-Seite, da kann er uns anschreiben, die heißt auch Willkommen in Oranienburg. Da kann er uns anschreiben oder er kann uns eine E-Mail schreiben. Und da gibt es noch Exemplare, die man allerdings nicht an sich kaufen kann, weil das auch ein Projekt war, was mit Fördergeldern finanziert wurde. Aber gegen eine kleine Spende an unseren Verein geben wir gern auch noch ein Exemplar der Kochbücher raus.
Sehr schön. Und ansonsten vielleicht kannst du noch mal eine E-Mail-Adresse sagen, falls jemand jetzt bei Facebook nicht so unterwegs ist, wie er oder sie sich anders melden könnte.
Ja, na klar, da kann man einfach eine E-Mail schreiben an kontakt@willkommen-in-oranienburg.de. Alles klein geschrieben.
Sehr gut. Wenn du die Projekte, die heute gemacht werden oder wurden oder im letzten Jahr gemacht wurden jetzt von Willkommen in Oranienburg, jetzt mit denen vergleichst, die in der Anfangszeit von VIO vor 5 Jahren gemacht wurden, inwiefern unterscheidet sich das? Oder ist das im Grunde genommen ähnlich, was damals gemacht wurde?
Nee, finde ich nicht. Das ist schon unterschiedlich. Ganz am Anfang sind wir ja gestartet mit verschiedenen AGs. Da war das alles noch ein bisschen anders aufgeteilt, die Arbeit oder organisiert. Der Verein hatte eine ganz andere Struktur. Heute sind wir eher projektorientiert unterwegs. Angefangen, wie gesagt, mit so einer AG für Deutschkurse, die unheimlichen Zulauf hatte, sowohl an Leuten, die sich gesagt haben, ich traue mir zu, so einen Deutschkurs zu machen. Aber natürlich auch auf der anderen Seite unheimlich viele Geflüchtete, die Interesse daran hatten, so die Sprache zu lernen, in der Zeit, wo sie eben auf einen offiziellen Integrationskurs gewartet haben. Dann gab es die AG Angebote, die feste Feiern hatte, übers Jahr verteilt, auf die man dann hingearbeitet hat oder die man organisiert hat. Und wir hatten die Fahrradwerkstatt. All das gibt es mittlerweile so nicht mehr, aus verschiedenen Gründen. Ne? Der Bedarf ist nicht mehr da oder die Leute, die es gemacht haben, können das vielleicht so nicht mehr machen. Und heute, wie gesagt, das Einzige, sind wir anders organisiert, und diese Konstante, die sich aber so ein bisschen durchzieht, ist unser Nachbarschaftsfest, das mittlerweile immer im September im Rahmen der interkulturellen Woche vom Landkreis stattfindet. Ja, das machen wir jedes Jahr, und ansonsten gucken wir eigentlich so ein bisschen, dass wir immer mal was anderes machen, ne? Dass man immer auch nur ein bisschen was Neues entdeckt. Aber ja, da haben wir im letzten Jahr eine Ausflugsreihe begonnen. Wir waren zusammen in der Gedenkstätte Sachsenhausen und haben uns insgesamt mit der Geschichte unseres Landes beschäftigt und haben dann auch zusammen an Führungen teilgenommen in der Gedenkstätte Berliner Mauer. Dann waren wir bei den Berliner Unterwelten und im DDR-Museum. Ja, da waren wir unterwegs. Das ist auch ziemlich gut angekommen bei allen Beteiligten. Und was uns besonders gefreut hat, ist, dass es wirklich eine gut gemischte Truppe war, die da immer mitgefahren ist. Es waren viele Einheimische oder Ur-Oranienburger mit dabei, und es waren auch sehr viele Geflüchtete, auch mit Kindern mit dabei. Das war richtig schön, und man ist auch mal auf einer ganz anderen Ebene miteinander ins Gespräch gekommen. Also es ging nicht nur immer um, wie fülle ich das Formular aus, oder ich habe hier wieder einen Brief bekommen, kannst du mir dabei helfen, oder ich muss zum Anwalt. Es war zwanglos und wirklich irgendwie auf Augenhöhe. Man hat mal über was anderes gesprochen, man hat was anderes gesehen.
Ja, das kann ich aus eigenem Erfahren auch bestätigen. Also es war wirklich interessant gemacht. Wir haben, glaube ich, selber auch viel gelernt nochmal über die
Ja.
eigene Geschichte hier auch in der Gedenkstätte Sachsenhausen. Ich glaube, bei den Unterwelten war ich nicht dabei, aber ansonsten war ich fast immer anwesend. Also gibt fast ein Bienchen. Wenn wir nochmal jetzt auf die verschiedenen Projekte gucken, die du beschrieben hast, man braucht ja doch immer Menschen, die das umsetzen, die das organisieren, die tja, einfach Dinge tun, die getan werden müssen. Alleine bei einem Fördermittelantrag ist ja schon einiges, du hattest das ja gerade beschrieben, man muss da was beschreiben, man muss eine Kostenkalkulation machen, man muss das hinterher auch wieder abrechnen. Also das ist ja nicht mit dem Ende des Projekts dann alles abgehakt, sondern da sind ja auch noch einige
Richtig.
Nacharbeiten dran. Wie ist das so? Also heute und auch früher stehen die Leute Schlange, also kannst du quasi hier vor die Tür gehen und dir die nächsten zwei schnappen, die noch frisch und unverbraucht an die nächste Aufgabe rangehen können? Oder ist das eher schwierig, Menschen zu finden, die da so viel Herzblut investieren wollen, Schrägstrich können?
Gute Frage. Also das ist auch ein ganz großer Unterschied zur Anfangszeit. Am Anfang war das tatsächlich so, wie du es gerade beschrieben hast. Letztendlich hat ein Facebook-Aufruf gereicht und die Leute standen Schlange. Die AG, die es damals noch gab, Infoabend, war immer gut besucht mit neuen Leuten, die gekommen sind und die was machen wollten und auch eigene Ideen eingebracht haben. Mittlerweile haben wir das Gefühl, oder es ist realistischer auch so, dass das zurückgeht. Oder auch zurückgegangen ist, hat auch verschiedene Gründe, ne? Aber was wir auf jeden Fall merken, ist, dass der Personenstamm, der aktiv ist, auch tatsächlich da ist, wenn man gebraucht wird, ne? Also wenn wir jetzt sagen, wir haben ein Projekt und wir brauchen da und da Hilfe oder könnt ihr euch vorstellen, da mitzumachen, dann kriegen wir auch Rückkopplungen von Leuten, die sagen, ja, finden wir toll, sind wir dabei, ich kann konkret das und das leisten. Nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich über Leute, die neu dazukommen und die, auch wenn das Thema in den Medien gerade auch in diesem Jahr eben kaum präsent ist, die trotzdem nach wie vor sagen, ne, wir wollen uns da engagieren. Und wir würden uns sehr freuen, wenn das auch wieder zunehmen würde.
Das war auf jeden Fall ein direkter Aufruf, würde ich sagen, in die Hörerschaft. Also wer da Interesse hat, gerne melden über Facebook oder über die E-Mail-Adresse kontakt@willkommen-in-oranienburg.de. Ich glaube, wir arbeiten noch an einer
Richtig.
kürzeren E-Mail-Adresse. Insofern wird das vielleicht in Zukunft etwas besser auszusprechen sein. Aber genau, das kann ich auch nur noch mal wiederholen, wer da Lust und Interesse hat. Man wird da auch nicht bis zum Lebensende verpflichtet. Man kann da auch wieder aufhören, wenn man sagt, man hat keine Zeit mehr. Aber ich glaube schon, das kann man so sagen, es ist eigentlich die Herausforderung wahrscheinlich, ne, bei der Arbeit in so einem ehrenamtlichen Verein, dass man die Leute hat. Und ohne die Leute geht's leider nicht. Das muss man
Absolut,
so sagen.
ja.
Jetzt haben wir viel über den Verein gesprochen. Jetzt wollen wir vielleicht mal ein bisschen über dich sprechen, wie du eigentlich, wie bist du eigentlich in den Verein gekommen? Hat dich da jemand reingeschubst? Hast du auch einen Podcast gehört, wo du was ganz Tolles gehört hast? Wie ging das los mit dir und willkommen in Oranienburg?
Also im Podcast habe ich nicht gehört, die hatte ich damals nämlich noch nicht auf dem Schirm, aber ich habe mir ja buchstäblich am Silvesterabend 2014 den Vorsatz gefasst, dass ich mich gerne in meiner Heimatstadt ehrenamtlich engagieren möchte. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich da eigentlich noch gar nicht so richtig einen festen Gedanken hatte. Ich wusste nicht so richtig, was das jetzt heißt oder in welche Richtung das gehen soll. Und dann war das wie so ein kleines Zeichen, habe ich auf Facebook, wurde mir angezeigt, dass es da eine Initiative gibt, die heißt Willkommen in Oranienburg. Und da war der Aufruf, wir suchen Leute, die ehrenamtlich Deutschunterricht geben. Ich habe auch zu der Zeit schon gerne Nachhilfe gegeben. Und werde ja auch Lehrerin und dachte mir, Mensch, das ist doch eine tolle Möglichkeit, beides miteinander zu kombinieren. Und da habe ich hingeschrieben und dann habe ich eine Antwort bekommen von Heiner Klemp. Und der hat mir gesagt, ja, dann komm doch am so und so vielten einfach mal ins Regine-Hildebrand-Haus, da treffen wir uns alle und dann finden wir bestimmt auch einen Deutschkurs für dich. Das habe ich gemacht und seitdem bin ich dabei.
Und wer waren deine ersten Schützlinge? Also aus welchen Ländern oder aus welchem Land kamen die? Oder wie ist so ein Deutschkurs vonstatten gegangen?
Da sprichst du ein Thema an.
Da werden Erinnerungen wach.
Allerdings, also ich habe mir da gar nicht so viel, also ja, ja, nicht so viele Gedanken, ehrlich gesagt, darum gemacht, wer da zum Deutschkurs kommt, sondern ich war eher so ein bisschen am Anfang damit beschäftigt, mir zu überlegen, wie ich gerade so die ersten Stunden letztendlich aufbaue, ne? Also was ich da mit den Menschen mache, weil man ja auch nicht wusste, welche Vorkenntnisse an Sprachen generell haben sie oder ja, was bringen sie so mit. Auf jeden Fall habe ich mich in der Stadtbibliothek getroffen mit einer Gruppe von somalischen jungen Männern. Und ich
Eine
weiß gar nicht mehr,
Boygroup
ich glaube,
sozusagen.
eine Boygroup, genau.
Ja.
Das sollten, glaube ich, am Anfang so 7, 8 Leute sein. Letztendlich waren wir, ich glaube, zu größten Zeiten 25 insgesamt. Und es waren tatsächlich waren es junge Männer, vorwiegend aus Somalia, aber auch aus dem Tschad und auch aus Kamerun. Und ja, wie gesagt, da waren die unterschiedlichsten Leute dabei. Da war jemand dabei, der hatte schon abgeschlossenes Studium. Da war jemand dabei, der war noch nie in der Schule. Insofern war das echt eine Herausforderung, da irgendwie zu versuchen, auch nur annähernd alle unter einen Hut zu bringen, ne? Aber und so ging es letztendlich ja allen. Also es gab ja unzählige Deutschkurse. Aber ja, irgendwie ist es geglückt. Und irgendwie hat es auch bei jedem Teilnehmer ist auch letztendlich ja was angekommen, ne? Was man ihnen gerne mitgeben wollte.
Hast du noch Kontakt zu den Somaliern, zu deinen ja, ehemaligen Schülern? Also hast du so ein bisschen verfolgt, wie sie auch welche Entwicklung sie hier genommen haben in den letzten Jahren und wie sich auch ihre Deutschkenntnisse entwickelt haben?
Ja, habe ich. Also ich habe auch noch Kontakt, nicht unbedingt zu allen, aber zu einigen. Und auch das ist total unterschiedlich. Also es gibt zum Beispiel jemanden aus dem Tschad, der auch in seiner Heimat nicht wirklich in die Schule gehen konnte und der im Deutschkurs immer der Langsamste war, weil er sich unheimlich viel Mühe gegeben hat, sich so angestrengt hat und beim Schreiben die Buchstaben quasi gemalt hat, weil es letztendlich fast das erste Mal für ihn war, dass er in so einer Situation war, wo er was von der Tafel abgeschrieben hat. Ja, und der arbeitet mittlerweile in Berlin in einem Hotel. Und ich habe ihn vor kurzem in Berlin-Gesundbrunnen getroffen. Und früher war das, wenn man sich getroffen hat, ne, dann war das mit dem Miteinander sprechen, das war meistens immer so, ja, hallo, wie geht's? Ja, mir geht's gut. Und dir? Ja, mir auch. Ja, alles gut. Und dann, ne,
Alles
ist ein
gut ist
bisschen,
eine Vokabel, die auch jeder
ja,
schnell lernt. Ne?
genau.
Alles gut ist so das Standardprogramm am Anfang, ja.
Richtig. Und als wir uns jetzt aber getroffen haben, war ich so positiv überrascht, weil er sofort anfing, auf Deutsch zu erzählen. Und das hatten wir vorher noch nie. Und das war so schön. Und ja, also wie gesagt, es gibt da ganz verschiedene Leute. Es gibt jemanden, der eine Ausbildung angefangen hat. Jemand anders wollte mit seinem Studium weitermachen. Ich glaube, das hat nicht wirklich geklappt. Es gibt welche, die sind hier schon Vater geworden. Ja, haben den Wohnort gewechselt. Die meisten sind allerdings, glaube ich, immer noch hier.
Also mit
Ja.
hier meinst du in der Unterkunft in Lehnitz, in der Gemeinschaftsunterkunft oder Sammelunterkunft oder wie auch immer man
Richtig,
diese Gebäude bezeichnen möchte.
ich würde Sammelunterkunft bevorzugen. Ich glaube, oder bin mir relativ sicher, dass die meisten noch hier sind. Ich weiß von einem, dass er nach Berlin gezogen ist. Er hat dort eine Wohnung gefunden, weil er dort auch arbeitet im Süden von Berlin und sich das ja dann für ihn anbot. Und er auch sehr froh war, dass er eben diese Sammelunterkunft auch verlassen konnte dadurch. Ja. Aber es gibt auch nach wie vor noch viele von ihnen, die immer noch keine Anerkennung bekommen haben, die also immer noch nach diesen 6 Jahren im Asylverfahren sind, obwohl sie arbeiten, obwohl sie die Sprache gelernt haben und da auch, also abgesehen jetzt von meinem ehrenamtlichen Deutschkurs, auch offizielle Sprachnachweise natürlich haben.
Ja.
Ja, also auch das ist eben vollkommen unterschiedlich. Es gibt welche, die haben 3 Jahre bekommen, ein Jahr bekommen, ganz, ganz verschieden.
Ja, das ist unglaubliche Belastung, ja, wenn man so lange in einem Verfahren steckt und nicht
Ja.
weiß, wohin die Reise geht. Das ist sicherlich auch was, wo wir hier in dem Podcast dann auch noch mit verschiedenen Gesprächspartnern hoffentlich darauf eingehen werden, auch nochmal, um genauer zu verstehen, was ist eigentlich ein Asylverfahren. Das ist ja, da kann man ja auch ganze Stunden lang füllen, um diese ganzen Prozesse zu
Ja.
verstehen. Das werden wir aber hier, denke ich mal, zu gegebener Zeit auch nochmal besprechen. Jetzt bist du nach 5 Jahren spätestens, bist du jetzt quasi an der Spitze angekommen im Verein, ja, hast also Karriere gemacht, von der Deutschlehrerin hin zur ersten Vorsitzende, quasi zum CEO von VIO. Wie bist du da hingekommen? Was hat dich da hingetrieben? Und was macht eigentlich eine erste Vorsitzende? Was kann man sich darunter vorstellen?
Gute Frage. Du stellst heute nur gute Fragen.
Danke.
Gern. Ja, also nee, ist richtig. Also ich habe angefangen als Teilnehmer in dieser Deutsch-AG und war dann, als sich der Verein gegründet hatte, Beisitzerin.
Was ist denn eine Beisitzerin? Du sitzt dann daneben und
Als
guckst, was die
erst, was
anderen
ist
machen?
eine Vorsitzende, was ist eine Beisitzerin? Also
Okay,
eine
gut.
Beisitzerin, als Beisitzer ist man auch Teil des Vorstandes. Der Unterschied ist aber, dass man nicht zum geschäftsführenden Vorstand, ne, zählt, sondern man ist aber bei Entscheidungen beteiligt und ja, also der Vorstand an sich bei uns besteht ja aus dem ersten und aus dem zweiten oder der ersten und der zweiten Vorsitzenden, dem Schatzmeister
Der
oder in
hütet die
unserem
Schätze.
aktuellen, genau, im aktuellen Fall aus einer Schatzmeisterin und aus Beisitzern. Da hatten wir bisher immer zwei, sodass wir also insgesamt auch, was ganz gut für Abstimmungen ist, auf eine ungerade Anzahl von Personen kommen, nämlich auf fünf.
Das heißt, ihr seid zusammen der Vorstand, also ihr seid im
Richtig.
Prinzip die Geschäftsführung. So kann man das vielleicht verstehen.
So ist es,
Ja.
genau. Ja.
Und
Und
was macht eine erste Vorsitzende? Was, was, was
ja,
tut,
eine.
was tut sie so den ganzen Tag?
Oh, kickt aus dem Fenster und freut sich.
Naja,
Also,
immerhin. Auch nicht schlecht.
genau. Dann sieht man was von der Welt. Nein, also eine erste Vorsitzende, ja, ist natürlich in erster Linie irgendwo, was viele Menschen wahrscheinlich als Außenstehende erwarten, irgendwo so eine Art Ansprechpartner. Aber letztendlich zählt man als Vorsitzender, da würde ich jetzt gar keinen Unterschied machen zwischen eins und zwei, zu den Verantwortungstragenden mit dem Schatzmeister zusammen im Verein. Ja, also alles, was da passiert, was gelingt oder was eventuell toi 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 auch misslingt, das fällt dann in den Verantwortungsbereich von diesen dreien, also dann auch jetzt in meinen. Ansonsten haben wir das gar nicht so organisiert, dass man jetzt genau aufgeteilt ist. Also du bist erster Vorsitzender, du machst konkret das, das, das. Du bist zweiter, du machst das, das. Ich habe zusammen mit unserer Schatzmeisterin den Zugang zu unserem Konto, zu den Finanzen. Das haben wir auch auf zwei Personen verteilt, damit da eben auch nicht die Last und die Verantwortung nur einer trägt. Ja, und ansonsten gucken wir eben von Projekt zu Projekt, wer übernimmt welche Aufgaben. Wer schreibt den Fördermittelantrag, wer macht dies, wer macht das. Das ist vollkommen unterschiedlich und lässt sich deswegen jetzt auch nicht so pauschal ja, beantworten.
Ich werde demnächst auch mal die anderen Vorstandsmitglieder interviewen und gucken wir mal, ob die das Gleiche sagen. Ob ihr euch abgestimmt habt bei der
Ja, die
Antwort.
werde ich noch mal, die werde ich noch
Ja,
informieren.
die
Ja.
musst du noch mal briefen vorher, genau, sonst erzählen
Genau.
die ja Quatsch. Wunderbar. Jetzt, du machst das ja alles ehrenamtlich. Also da bekommst du ja jetzt keinen Gehaltszettel am Ende des Monats oder in der Mitte des Monats, sondern das ist ja deine freie Zeit, die du hier einsetzt für die gute Sache. Wenn du so zurückdenkst oder auch vielleicht vorausdenkst, Ehrenamt, das muss man ja irgendwie, also ich meine, wir haben ja alle irgendwie zu tun, wir gehen arbeiten, wir gehen studieren, man hat sein Privatleben, was man sicherlich auch nicht vernachlässigen sollte und
Möchte.
welche möchte, genau, möchte, definitiv möchte. Was sind so die Herausforderungen, wenn man ehrenamtlich tätig sein möchte und das vielleicht auch über eine längere Zeit. Wo siehst du da, wo siehst du da für dich persönlich die größten Schwierigkeiten?
Naja, ich glaube, die größte Schwierigkeit ist tatsächlich, alles unter einen Hut zu bringen. Ne? Das wird damit stehen und fallen, ja, wie intensiv man das macht oder wie viel Zeit man dem Ganzen gibt. Zu Hochzeiten, ich bezeichne das jetzt einfach mal so, also als ich auch noch den Deutschkurs hatte, das ist ja nochmal eine ganz andere terminliche Verpflichtung auch. Ne? Also jetzt als erste Vorsitzende oder generell als Vorsitzender hast du natürlich die regelmäßigen Vorstandssitzungen, die man leitet, ne? Und die Mitgliederversammlung, zu denen man einlädt und so weiter. Aber das sind ja Sachen, die jetzt nicht jede Woche stattfinden. Zu der Zeit, als ich noch den Deutschkurs hatte, hatte ich ja mindestens zweimal die Woche diesen Termin Deutschkurs und natürlich darüber hinaus noch die Besuche in der Unterkunft, weil man ja nicht nur den Deutschkurs gemacht hat, sondern eben den Leuten auch noch mit Formularen, ne? Also mit allem, wobei sie irgendwo Hilfe brauchten, geholfen hat. Und das hat unheimlich viel Zeit in Anspruch genommen und darunter hat auch das Privatleben sehr gelitten. Ja, und ich versuche das irgendwie ein bisschen mehr in die Balance zu bringen. Ich glaube, im Moment gelingt mir das ganz gut. Liegt aber auch daran, dass ich im Moment im Verein, da, ja, dass da einfach auch gerade ein wirklich gutes Team dran ist, finde ich. Also der Vorstand selber arbeitet sehr gut zusammen und ich glaube, wir haben es ganz gut hingekriegt, die Lasten so zu verteilen. Es war in der Vergangenheit nicht immer so, dass nicht nur einer irgendwie was macht, sondern dass ja wir auch ein Auge auf uns untereinander haben und auch gucken, wo man sich eben unterstützt oder wo man helfen kann.
Also das Teamwork ist ein wichtiges
Ja,
Element. Man darf da nicht als Einzelkämpfer sich durch die
richtig,
Weltgeschichte
genau.
kämpfen.
Richtig, ja, und ansonsten ist es, glaube ich, ja, ist ja gerade beim Ehrenamt, gerade wenn man mit Menschen zu tun hat, das ist ja überall so, also ist ja jetzt nicht nur bei in der Flüchtlingshilfe so. Du kannst am besten helfen, wenn du selber auch in einer guten Verfassung bist, ne, sage ich mal so. Wenn es dir selber gut geht, dann bist du auch am besten in der Lage, anderen Menschen zu helfen.
Ja.
Und damit meine ich vor allem auch, dass es dir innerlich, ne, dass du mit dir.
Im Reinen bist.
Richtig,
Ja.
genau.
Könntest du sagen, wie viele Stunden du pro Woche für diesen Job und für alles, was du ehrenamtlich tust, wie viel Stunden da pro Woche, sage ich mal, ja, draufgehen, klingt jetzt so dramatisch, wie viele Stunden du investierst?
Ja, investierst klingt positiver, ne?
Ja.
Ah, nee, das kann ich, glaube ich, gar nicht. Manchmal sind das 2, 3 Stunden. Jetzt im Moment habe ich in der Uni gerade unheimlich viel zu tun. Kann ich gar nicht so viel investieren. Manchmal können es aber auch über 10 Stunden sein, ne? Also zum Beispiel, wenn wir jetzt ein Fest haben oder so, das organisieren oder solche Sachen. Oder wenn man sich mit jemandem getroffen hat, um konkret zu helfen oder mitgefahren ist zum Anwalt oder sowas, dann ist es natürlich viel mehr. Also das variiert wirklich, da kannst du keine feste Stundenanzahl ausmachen.
Man muss flexibel bleiben. Von Woche zu Woche, von Tag zu Tag.
Ja,
Gucken, was kommt.
wie gesagt, ja, genau, weil es ja
Ja.
nichts Festes ist. Also wenn ich weiß, wir haben nächste Woche eine Vorstandssitzung, dann plane ich dafür 2 Stunden ein.
Ja.
Oder letzte Woche hatten wir ein Vernetzungstreffen online bei Zoom mit anderen Willkommensinitiativen. Da weiß man auch, dann plant man wenigstens 2 Stunden ein und dann sind natürlich die 2 Stunden für die Woche damit allein schon rum, ne? Und dann entsteht ja dann daraus meistens noch was und das kann man dann so einplanen. Aber du kannst jetzt schlecht sagen, ich brauche jede Woche so und so viele Stunden. Das ist ein bisschen schwierig.
Ja, ich gucke auf die Uhr. Wir sprechen jetzt schon wahnsinnige 35 Minuten. Das haben wir uns
Krasse Sache.
sozusagen in unserem Vorgespräch haben wir so ja, überlegt, wie lange machen wir das? 20 Minuten vielleicht. Aber man sieht, man braucht doch Zeit. Aber ich denke, die Zeit, das ist ja das Schöne an einem Podcast, da kann man sich ja die Zeit nehmen und man kann dann eben auf Pause drücken, wenn man nicht mehr hören möchte und dann später weiterhören. Insofern machen wir einfach noch ein bisschen und wir haben uns ja noch ein paar Fragen überlegt oder ich hatte mir ein paar Fragen überlegt. Wenn du ein Erlebnis aus den letzten Jahren, die du so im Zusammenhang mit dem Verein, ja, was du so im Zusammenhang mit dem Verein erlebt hast, wenn du da ein Erlebnis rausgreifen würdest, was dich besonders bewegt hat oder wo du besonders gerne dran denkst, welches Erlebnis ist das?
Mensch, Dennis, deine Fragen heute.
Ich habe sie
Oh,
dir
kann man
vorher
das?
geschickt, ja. Also jetzt komm hier nicht überrascht.
Ach ja.
Aber es ist
Also
natürlich
sagen wir
trotzdem
mal so.
schwierig, ja, so
Ja,
diese Frage
natürlich.
zu beantworten, ne? Aber ich denke mir, das ist ja auch meine Erfahrung, wenn wir haben ja viel erlebt und wir haben sicherlich auch tja, Besonderes erlebt, im Guten wie im Schlechten. Und vielleicht gibt es aber irgendwas, wo du sagst, da denkst du besonders gerne dran. Oder da musst du schmunzeln, wenn du daran zurückdenkst. Oder da musst du dir ein Tränchen wegdrücken. Wenn es nichts gibt, dann ist es so, dann habe ich die Frage umsonst gestellt.
Nee, das definitiv nicht. Da gibt es unheimlich viel. Also als der jetzt gerade gesagt, also sagen, fangen wir mal so an. Das Nachhaltigste, wenn man das so ausdrücken kann, und auch das Schönste, was mir dadurch passiert ist, ist, dass ich meinen Freund kennengelernt habe.
Aha.
Das kam, aha, erwischt.
Aha.
Das kann ich so sagen. Und weil du gerade erwähnt hast, dann habe ich vorher noch gar nicht dran gedacht, ob ich irgendwo an einen lustigen Moment denken muss. Da muss ich tatsächlich. Und zwar, das war im Rahmen vom Deutschkurs, den ich hatte. Da kam meine Cousine mal zu Besuch. und hatte gefragt, ob sie mal mitkommen kann zu dem Deutschkurs. Und da hatte ich gesagt, habe ich die Teilnehmer vorher gefragt, und ja, kein Problem. Und an dem Tag hatten nur zwei Leute Zeit. Und das waren ausgerechnet die, die in ihrer Heimat noch nie im deutschen Unterricht, Quatsch, in der Schule waren, also die noch nie beschult wurden. Und die auch wirklich ganz krasse Probleme mit dem Lernen hatten, weil sie eigentlich gar nicht so richtig wussten, wie sie das anstellen sollten. Und aber gleichzeitig sehr bemüht waren und wirklich immer gekommen sind. Die waren immer da, die waren immer pünktlich. Und ja, das waren zwei Männer aus Somalia. Und meine Cousine hatte gedacht, ach nee, dann kann sie doch mit dem einen was machen und ich mit dem anderen. Und sie war ganz stolz, dass sie am Ende der Stunde dem einen Teilnehmer die Verbindung oder die Wortgruppe Ei mit Salz. Sie wollte ihm irgendwas beibringen, was Handfestes ist, was man im Alltag gebrauchen kann und
Ei mit
irgendwie was.
Salz.
Ja, warum auch immer.
Ja, ein
Ist ja Ei mit
gesalzenes Ei
Salz.
schmeckt halt einfach
Eben.
besser.
Hat mehr Pep als ein Ei ohne
Ja,
Salz. Und
richtig.
am Ende dieses Deutschkurses hat er die ganze Zeit gesagt, ah, Dankeschön, Ei mit Salz, und hat sich gefreut. Da lachen wir heute noch drüber.
Das ist schön. Na, das ist doch, das ist ein Erfolgserlebnis. Das zeigt auch, dass jeder ein bisschen Zeit, auch wenn man nur ein bisschen Zeit hat, man kann da was voranbringen. Das ist doch schön. Vielleicht gucken wir noch mal zum Abschluss auf den Verein und welche aktuellen Projekte oder welches aktuelle Projekt gibt es denn, was dich gerade so beschäftigt? Ich glaube, ein aktuelles, da sitzen wir gerade dran und drin
Ja,
und da hört man uns gerade.
richtig, das ist der Podcast. Woran wir sonst gerade arbeiten, das darf man ja immer alles gar nicht verraten, bevor das nicht rausgebracht
Können
wurde,
das
sonst gibt es da
herauspiepen
jemand.
hinterher und dann
Genau,
hält das die
also
Neugierde hoch.
unser aktuelles Projekt, piep, ist gerade das und das. Nein, wir hatten uns, wie gesagt, habe ich schon jetzt mehrfach gesagt, wir wollen unsere Geburtstagsfeier im nächsten Jahr hoffentlich, drückt alle die Daumen, dass es stattfinden kann, nachholen. Und wir wollten unsere Ausflugsreihe unbedingt fortsetzen. Und zwar ja, nicht wieder in irgendwelche Museen gehen, wobei das auch toll war, aber wir wollten ein bisschen aktiver werden und die Heimat hier, die neue bzw. alte Heimat, gerne von der naturellen Seite aus erkunden. Also, ne?
In den Wald
Bisschen
gehen,
genau in
auf
den
die
Wald
Wiese
gehen,
gehen.
bisschen mal durch Oranienburg spazieren. Nein,
Ja.
also schon ein bisschen weitläufiger, ne? So ein bisschen rausfahren und ja, gemeinsam halt irgendwas machen. Das ist so das, was fürs nächste Jahr eigentlich oder ja, dann geplant war.
Sofern uns Corona da keinen Strich durch die
Ja.
Rechnung macht, ne? Das ist ja noch das große Unheil, was über uns allen schwebt. Und wir hoffen natürlich, dass das im nächsten Jahr sich ein bisschen normalisiert.
Ja,
Und
wobei
wir
man
dann.
aber auch sagen muss, dass es, also klar, das wirft hier irgendwie alles aus der Bahn, es geht uns ja allen so. Aber ich finde auch immer, dass, also zum Beispiel, was gut gelaufen ist für uns, ist, oder was es erheblich einfacher macht, ist, dass wir jetzt dieses ganze Online-Meeting auch für den Verein letztendlich entdeckt haben. Ne? Und ich glaube, weil du vorhin ja das auch angesprochen hattest, wie viel Zeit investiert man. Wir wohnen ja alle nicht auf einem an einem Platz. Wir wohnen zwar alle irgendwie schon in der gleichen Stadt, aber und haben auch ein Büro im Bürgerzentrum, in dem wir uns treffen können, aber jeder hat Familie, jeder hat Beruf und Ausbildung, Studium. Und da macht es das für uns echt erheblich einfacher, dass wir unsere Vorstandssitzungen zum Beispiel jetzt auch immer online gemacht haben.
Man hat
Und
keine
das
Wege
ist,
mehr. Ja,
genau, das ist
genau.
etwas, was man positiv hervor, ja, oder unterstreichen kann, was wir da jetzt mitnehmen.
Und vielleicht kann man das in Zahlen nochmal ausdrücken. Das wurde letzte Woche auch bei dem Vernetzungstreffen nochmal angemerkt, dass ja, ich glaube, die nördlichste Teilnehmerin kam aus Fürstenberg. Und ich glaube, die Entfernung Fürstenberg nach Oranienburg, das sind bestimmt etwa 100 Kilometer.
Ja.
Das macht man ja auch nicht mal eben so nebenbei. Und ja,
Eben.
insofern, das kann ich bestätigen, das digitale Zeitalter hat uns ja jetzt voll erreicht und ich glaube, wir nutzen das auch aus und wir hätten wahrscheinlich auch die Idee für den Podcast nicht so bald gehabt,
Ja.
wenn wir hier nicht ein bisschen Zeit alle zu Hause gehabt hätten. Insofern kann ich nur zustimmen, da können wir auch einiges positiv dran sehen. Okay, prima, Uli. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich würde sagen, 41 Minuten und ein paar Zerquetschte. Das ist ein ganz solides Interview jetzt geworden und wir sind gespannt, ob uns alle fleißig und ja, interessiert zuhören. Dann danke ich dir erstmal, dass du dir hier die Zeit genommen hast. Weitere 41 Minuten in deinem ehrenamtlichen Leben, die du jetzt hier gut investiert hast, denn so machen wir ja auch ein bisschen auf das, was wir tun, aufmerksam. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache und ein ganz wichtiges Anliegen auch dieses Podcasts. Und ja, du kannst jetzt gerne noch mal was in die Welt schreien oder grüßen. Früher im Fernsehen hat man ja immer alle irgendwie gegrüßt. Ich weiß nicht, ob man das heute auch noch macht und im Podcast. Aber wenn du magst, darfst du jetzt noch was sagen.
Ich grüße meine Mutti.
Na, also das ist doch ein schönes
Da freut sie
Schlusswort.
sich.
Da freut sie
Genau.
sich.
Nein, also
Prima.
weil du das vorhin noch gesagt hattest, ich wollte das gerne noch als Ausblick geben, dass wir auch sehr gut zusammenarbeiten mit dem Forum gegen Rassismus und rechte Gewalt und da uns gegenseitig für die kommenden Jahre, nicht nur für das nächste Jahr, natürlich auch noch eine engere Zusammenarbeit wünschen. Das wollte ich nur noch mal so ja, am Rande gesagt haben. Und generell wäre es unheimlich schön, wenn Leute, die das jetzt gehört haben und sagen, Mensch, das klingt spannend, dass sie sich einfach wirklich mal an uns wenden. Egal, wenn jetzt jemand sagt, ich habe aber nicht jede Woche 2 Stunden. Wie gesagt, das muss nicht sein. Aber wenn man sagt, das Thema interessiert mich und ich möchte gerne helfen, es gibt immer Leute, die sich über Kontakte freuen. Es gibt immer irgendwie ein Projekt, wo man vielleicht Hilfe gebrauchen kann oder ne, einen Platz für eigene Ideen. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich hätte hier noch eine Idee, was man machen könnte, immer her damit. Schreibt uns an oder ja, ruft uns an, kommt zu uns. Wir freuen uns.
Genau, über Facebook oder wir sagen nochmal die E-Mail-Adresse kontakt@willkommen-in-oranienburg.de.
Genau.
Puh, geschafft. Wir waren
Ja.
aufgeregt, würde ich sagen. Das war das erste Mal jetzt hier mit so einem Podcast. Der ist jetzt länger geworden als erwartet, aber ich denke, damit können wir leben.
Na klar.
Ja, prima, Uli, vielen Dank. Dann, ja, bleib gesund. Wir wünschen dir viel Erfolg weiterhin für deine Arbeit als erste Vorsitzende. Deine Amtszeit geht ja noch ein bisschen. Du bist ja, glaube ich, im August gewählt worden. Also hast du ja noch gute 1,5 Jahre vor dir, die du noch ja, füllen kannst mit vielen guten Ideen. Und dabei wünschen wir dir alles Gute.
Ja, danke schön. Danke
Dankeschön.
gleichfalls.
Tschüss.
Tschüss.
Das war sie nun, die erste Folge von Engagement on Air, ein Podcast über Flucht, Migration und Mitmenschlichkeit. Und so ein Podcast, der fällt ja nicht vom Himmel. Hierzu braucht man in erster Linie Technik, insbesondere Mikrofone, aber auch Menschen mit Ideen und Menschen, die Musik machen. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal jetzt bedanken bei den Fördermittelgebern. Wie das so ist im Leben, braucht man für alles irgendwie Geld. Da ist zu nennen das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, beziehungsweise das dazugehörige Bundesprogramm Demokratie leben, sowie auch dem Landkreis Oberhavel sei hier nochmal Dank gesagt für die Fördermittel, die wir hier bekommen haben. Außerdem geht mein Dank an alle Engagierte, die den Podcast hier unterstützen und sich mit ihren Ideen einbringen, sowie an Verena Schluss und ihre Musikschule Klangfarbe Orange, die trotz der schwierigen Corona-Bedingungen es jetzt geschafft haben, noch diesen Podcast-Jingle zu produzieren. Dafür vielen Dank und jetzt nochmal ein besonderes Dankeschön an Sie und euch alle da draußen, den Zuhörenden, die sich jetzt auch die Zeit für uns genommen haben. Wir hoffen, Sie und ihr bleibt uns auch bei den nächsten Episoden ja, treu. Wir hoffen, dass wir hier regelmäßig was produzieren können. Wie ihr im Interview ja schon gehört habt, ist das im Ehrenamt nicht immer ganz so leicht, aber wir strengen uns da auf jeden Fall an, dass wir hier regelmäßig etwas veröffentlichen können. Wenn ihr Ideen habt oder Anmerkungen oder Kritik zu diesem Podcast, wir sind da sehr dankbar für Feedback, weil wir ja auch ja, ganz neu sind in der Branche, dann schreibt uns doch gern an kontakt@willkommen-in-oranienburg.de oder auch gerne auf Facebook. Mein Name ist Dennis Pichrusi, ich danke euch fürs Zuhören und sage bis bald.